willkommen zu Kreis ab und der nächsten Folge rund um die Weltmeisterschaft 2025. Mit aktuellen Stimmen und knallharten Analysen unserer Experten und mit eurem Gastgeber, mit Sascha Staat.
Die nächste Ausgabe hier von der Handball-Weltmeisterschaft aus Herning. Schön, dass ihr eingeschaltet habt nach unserem Ausflug nach Italien gestern und vielen Dank nochmal für die äußerst positive Resonanz. Das hat mich sehr gefreut und der Kollege Stefan Peer von Dolomiten, dem Tagblatt der Südtiroler, so heißt es ja offiziell, hat sich auch sehr über eure Rückmeldungen gefreut. Das wollte ich an dieser Stelle nicht vergessen. Es war ja ein sehr schönes Gespräch, wie ich finde, und auch die Freude, die man bei den italienischen Kollegen sieht, die ist wirklich ganz fantastisch. Diesmal habe ich wieder einen Kollegen zu Gast, der das erste Mal bei einem Handball-Podcast mit dabei ist. Ich gucke jetzt nochmal auf seine Akkreditierung, damit ich nichts falsch sage. Andreas Berten von der Funke Mediengruppe sitzt mir gegenüber. Hallo Andreas.
Herzlichen Dank für die Einladung. Du setzt mich ja direkt unter Druck mit den erfolgreichen Aufnahmen von gestern.
Ja, aber ein bisschen Druck schadet dir nicht.
Ja, haben wir ja gerade auch gesehen.
Genau, schöne Überleitung.
Ja.
Als wärst du immer hier gewesen.
Profi sagt man, ne?
Ja, einmal mit Profis, freue ich mich drauf. Nach über 11 Jahren, nein, Spaß beiseite. Die deutsche Mannschaft hat auch ein bisschen gebraucht, um heute in dieses Spiel gegen die Schweiz reinzufinden. Am Ende hat sie gewonnen. Aber wir wollen natürlich der Reihe nachgehen. Es hat ewig gedauert, bis die Offensive funktioniert hat. Das war ein hartes Stück Arbeit.
Witzigerweise war ja genau die Körperlichkeit, die Andi Schmid vorher so zu schaffen gemacht hat bei den Deutschen, jedenfalls bei der letzten Heim-Europameisterschaft und auch in der EM-Qualifikation, genau das, was jetzt heute die Schweizer an den Tag gelegt haben. Also sehr aggressiv in der Deckung, immer früh dran gewesen, Fehler provoziert, sehr viele, fand ich echt auffällig, dass sich die deutsche Mannschaft da wirklich überhaupt nicht anfangs zurechtgefunden hat und ein Mittel dagegen gefunden hat. Es waren doch recht viele Fehlwürfe, Abspielfehler. Man spürte wirklich die Unsicherheit zu Beginn, ja.
Was ich ja relativ erstaunlich finde, denn man könnte ja spätestens seit diesem Olympia-Viertelfinale gegen Frankreich den Eindruck haben, dass diese Mannschaft vor Sicherheit nur so strotzt.
Ja, ich würde auch nicht sagen, dass sie kein Selbstvertrauen hat und das Gefühl hat, in ein Spiel zurückzukehren, weil das hat man jetzt schon zum zweiten Mal nämlich gesehen. Das war im Auftaktspiel gegen die Polen so, das war heute noch extremer, dass man wirklich dann halt eher so in der zweiten Halbzeit schon den Eindruck hat, das spielen sie jetzt ruhiger runter als vielleicht in der Vergangenheit.
Was aufgefallen ist zu Beginn, Juri Knorr saß ja auf der Bank, weil er angeschlagen war, kam dann aber auch relativ schnell ins Spiel, weil Alfred Gislason dieses Offensivspiel seiner Mannschaft nicht gefallen hat.
Nee, 11. Minute war das, Auszeit genommen vorher beim Stand von 2-5. Man konnte wirklich die Unzufriedenheit auf der Bank da unten spüren. Lag daran, dass halt ja der Nachfolger von Juri Knorr in Mitte, Luka Witzke, nicht so richtig ins Spiel reingekommen ist. Julian Köster hatte auch einen sehr schweren Start, ehrlich gesagt. Und da war es dann doch, glaube ich, sehr schnell, war die Eile geboten, ihn reinzubringen, um halt ihm auch das Gefühl zu geben, hey, du bist weiterhin wichtig, du bist mein Mann, ich vertraue dir auch, wenn du jetzt mit dieser Lediertheit am Knie vielleicht reingehst und ein bisschen gehemmt erstmal bist, weil das hat man auch gesehen. Er hat eine Viertelstunde gebraucht, bis er das erstmal aufs Tor geworfen hat. Aber das war schon ein enorm wichtiger Move dann am Ende, um wirklich auch ja bis zur Halbzeit wieder ranzukommen beziehungsweise in Führung zu gehen.
Und das, was ich so erstaunlich finde, ist ja, wenn man die Schweizer im ersten Spiel gegen Tschechien gesehen hat, dann hätte man nicht im Ansatz gedacht, dass die heute so spielen können. Vielleicht hat die deutsche Mannschaft die Schweizer da auch ein bisschen unterschätzt. War das dein Eindruck von der Tribüne aus?
Unterschätzt glaube ich nicht. Ich glaube wirklich, also ich folge da den Worten von Andi Schmid, der vorhin sagte, das war vielleicht für viele das Spiel des Lebens, beziehungsweise auf jeden Fall unter ihm sein 10. Länderspiel als Nationaltrainer der Schweizer. Das Beste definitiv. Also die haben sich wirklich in einen Rausch gespielt und verteidigt, dass das aller Ehren wert war. Und wie Johannes Koller dann auch sagte, also wenn wir jetzt sagen würden, wir hätten sie unterschätzt, dann wäre das höchst undespektierlich gegenüber den Schweizern, weil sie einfach wirklich ein bärenstarkes Spiel abgeliefert haben. Vielleicht auch ein Spiel, was sie so schnell nicht wieder machen werden, kann sein, aber heute waren sie einfach wirklich ein Gegner absolut auf Augenhöhe, weil man sagen muss, dass die deutsche Mannschaft wirklich halt vor allem in der ersten Halbzeit sich wirklich sehr schwer tut.
Was da auch noch dazu kommt, ist, dass die Schweizer jetzt gegen Polen wieder in einer anderen Rolle sind. Heute waren sie der klare Außenseiter. Alle haben erwartet, dass die deutsche Mannschaft, sagen wir mal, mit 5, 6, 7 Toren dieses Spiel gewinnen würde. War das auch deine Erwartungshaltung?
Ja, ehrlich gesagt schon. Ne? Also jetzt nicht bloß, weil die vergangenen Ergebnisse so deutlich waren gegen die Schweiz, dass dann auch noch der Zehner fehlt als bester Torschütze dieser Mannschaft. Das verleiht einem natürlich erstmal so ein bisschen das Gefühl, dass man sagt, ja gut, wer soll denn schon dann für die dann noch treffen? Ne? Gab es andere, wirklich, die sind da super gut eingesprungen. Ich glaube, es waren 7 Tore am Ende von Rubin. Und ja, also es war ein bisschen komisch, also großer, kräftiger Rückraumschütze von links. Das Problem hatten sie gegen die Polen genauso gut. Petrasik. Komisch, dass sie da momentan wirklich noch nicht in der Deckung irgendwie ein Mittel finden, um dort halt einfach ja dem ganzen Riegel vorzuschieben und sich selber darüber durch bessere Abwehraktionen die Sicherheit zu verschaffen. Ja, gegen uns geht heute nichts.
Interessant, dass du das ansprichst, weil ich habe hinterher in der Mixzone unter anderem mit Johannes Goller gesprochen, der, glaube ich, auch bei euch im Kollegenkreis das gleiche Thema aufgemacht hat, der gesagt hat, im Innenblock fehlt zum Beispiel Sebastian Heimann, Julian Köster war im November nicht beim Lehrgang mit dabei. Wir müssen da noch an der Abstimmung feilen. Interessante Sichtweise des Kapitäns, der da auch gesagt hat, das ist nicht das, was wir brauchen, wenn wir hier erfolgreich sein wollen bei diesem Turnier. Aber man hat ja eigentlich keine Zeit. Also die Trainingseinheiten, das sind gefühlte, ja, Aufwärmspielchen, ein bisschen übertrieben und überspitzt formuliert, aber Zeit hat man bei einer WM nicht.
Das stimmt. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, auch Johannes Goller sollte das Vertrauen haben, weil bei der EM hat er ja mit Julian Köster zusammen ein bärenstarkes Innenduo da gespielt. Bei Olympia war es dann eher Sebastian Heimann an seiner Seite, vollkommen richtig. Julian Köster wirkt auch noch irgendwie ja unentspannt, sag ich mal. Er war geschwächt durch den Innenbandriss im Knie im November. Jetzt hat er auch noch eine Bronchitis gehabt zuletzt. Er wirkt irgendwie gehemmt und nicht wirklich so voll auf der Höhe, was jetzt kein Vorwurf ist, sondern einfach nur der Tatsache geschuldet, dass er eben dieses Pensum nicht mitgehen konnte. Ist vielleicht ein kleines Risiko, dass man eingegangen ist, aber auf der anderen Seite hat sich ja Alfred Gislason sicherlich auch davon versprochen, der hat so große Qualitäten, die werden hier im Laufe des Turniers schon noch zum Tragen kommen. Und er hat es ja Gott sei Dank in der zweiten Halbzeit phänomenal gezeigt.
Da ist er richtig aufgeblüht. Aber lass uns nochmal auf einen anderen Fakt zurückkommen. Wir saßen ja quasi vor und hintereinander auf der Medientribüne und dann habe ich zur Pause zu dir gesagt, oder ich glaube, du hattest nachgefragt, wie viele Paraden hat denn Andi Wolf? Es waren 10, am Ende waren es 20 und wir müssen auch so ehrlich sein, dadurch, dass die deutsche Defensive so ein bisschen bröckelig war, Andi Wolf hat das Ding heute gewonnen.
20 Stück? Verdammt. Ich habe nämlich in meinem Text geschrieben, ja, in der zweiten Halbzeit hat er annähernd so viele wie in der ersten Halbzeit gemacht. Wäre jetzt ein bisschen ungenau. Aber gut, ja, überragend. Also der war allerdings auch hinterher dann doch ein bisschen sickig, ehrlich gesagt. Ne? Er war ein bisschen frustriert, weil eben die Mannschaft nicht so richtig in Fahrt kommt, in den Lauf kommt, irgendwie ein Spiel auch mal entspannt gestalten kann, dass man aus einer sicheren Führung heraus die 60 Minuten einfach runterbetet. Jetzt mal, wir sind auch in der Vorrunde. Ne? Die schweren Aufgaben, die werden allen noch kommen, spätestens mit Dänemark am Dienstag und dann hoffentlich auch im Viertelfinale. Aber was Andi Wolf jetzt hier heute abgerissen hat, das war schon wirklich unfassbar. Also wo der überall seine Gliedmaßen hinbekommen hat, absolut lebensnotwendig, um halt erstmal in der ersten Halbzeit wieder ins Spiel zurückzukommen. Und auch in der zweiten Halbzeit, als es dann auf dem Weg schien, irgendwie in die richtige Richtung zu laufen, die Schweizer dann aber doch wieder durch Fehler rangekommen sind, ausgeglichen haben und 2 Tore in Führung gegangen sind. Enorm wichtiger Mann, Andi Wolf, braucht man eigentlich auch gar nicht groß zu erwähnen, aber das war sensationell heute.
Also wenn man heute nicht erwähnen, nach der Leistung weiß ich nicht, wann wir ihn erwähnen sollen, ist ja auch interessant, dass der Kollege Timo Fleth vor 2 Tagen hier im Podcast gesagt hat, ich erwarte von Andi Wolf eine Andi-Wolf-Leistung, auch wenn die im ersten Spiel jetzt gar nicht so schlecht war, was die Quote anging, aber die Anzahl der Paraden war gar nicht so extrem und heute, wie gesagt, absolut sensationell, eine fantastische Leistung und ein ganz, ganz wichtiger Faktor, um diese Partie zu gewinnen. Aber
darf ich noch kurz, natürlich er muss aber auch, der Vorteil ist ja bei ihm tatsächlich noch nach dem Spiel, dass er den Finger in die Wunde legt. Er ist unzufrieden, er sagt das auch, man merkt es auch von der Tribüne aus während des Spiels, also da kriegt der eine oder andere mal einen Anpfiff zwischendurch. Das ist aber dann eben genau das, was du ja brauchst. Das ist Konzentration hervorbringen, irgendwie andere Leute sowohl zu mahnen als auch zu loben, natürlich logischerweise. Aber um da einfach die Schärfe reinzubringen und die Galligkeit in dieses Spiel.
Hat mir sehr gut gefallen. Ich mag das ja generell, wenn ein Spieler auch mal ja lauter wird und seine Mitspieler ermahnt, wie du es gerade ausgedrückt hast. Und ich glaube, er hat auch das eine oder andere Mal Julian Köster ermahnt, defensiv natürlich, aber, und das ist der ganz entscheidende Punkt, wir sitzen ja dann immer da mit ein paar Kollegen zusammen und ich habe die ganze Zeit dann auch immer gesagt, warum ist der so zögerlich? warum wirft er nicht aufs Tor? Da gab es in der ersten Hälfte eine Szene, da ist er auf Rückraummitte bei 7 Metern und er guckt dann noch, wo er hinspielen kann, anstatt einfach drauf zu knallen.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ich glaube nicht, dass es Angst vor der eigenen Courage war, aber irgendwie halt ja verunsichert durch den gesamten unzufriedenstellenden Auftritt in den ersten Minuten kommt sowas dann sicherlich zustande. Aber ich fand, er hat sich wirklich hervorragend zurückgekämpft persönlich ins Spiel, weil er wurde danach ja aus der Offensive komplett rausgehalten. Dann war auch Nils Lichtlein, der eine starke Partie geliefert hat mit 3 Toren in der ersten Halbzeit. Die Mannschaft auch dann zum ersten Mal, aber die Führung, die erste durch Rinas Uschins ausgebaut hat. Das war schon wirklich bombenstark, was Nils Lichtlein da irgendwie auch mitgeliefert hat. Ja, gucken. Also ich fand ganz entscheidend irgendwie für Julian Köster in der zweiten Halbzeit eine Szene. Es war ein Gegenstoß von den Schweizern. Er kommt gerade von der Bank 1-2 Meter ins Spielfeld rein irgendwie und für einen Sekundenbruchteil und zieht in dem Moment das Offensivfoul des Schweizers. Und da drehte er sich dann unmittelbar danach direkt wieder um, weil er ging ja auch wieder raus auf die Bank, aber signalisierte der Mannschaft, ey Leute, ich bin zurück im Spiel und das fand ich mega und 5 Tore dann in der zweiten Halbzeit mit der zweite Garant neben Andy Wolf, der dieses Spiel dann noch in die richtige Bahn gelenkt hat.
Also die Leistung in der zweiten Spielhälfte von Julian Köster war formidabel, das müssen wir so sagen, so sehr wie uns die erste Hälfte auch von ihm tatsächlich enttäuscht hat. Ich habe dann in der Mix so mit ihm gesprochen, ihn hat geärgert, dass er da technische Fehler hatte und dass er dann teilweise nicht die richtigen Abstände hatte. In der Defensive ist ja ein Spieler, der auch sehr reflektiert unterwegs ist und von daher, also Hut ab, dass er so zurückgekommen ist in das Spiel.
Auch einen klaren Kopf dabei behält, ja, ne, finde ich. Also es ist beeindruckend, finde ich. Also er kann Dinge sehr schnell rational irgendwie einordnen und dann sich drauf einstellen. Also das ist gut.
Und was bei ihm ja ein bisschen sinnbildlich war, da wollte ich ja gerade ansetzen, auch passt ein bisschen zum Spiel der deutschen Mannschaft und zur Entwicklung dieses Teams seit der Europameisterschaft vor einem Jahr, wo nicht alles funktioniert hat. Und es gab auch Spieler, die gesagt haben, das Spiel gegen Österreich, Johannes Goller war einer dieser Spieler, das haben wir vor einem Jahr nur unentschieden gespielt. Und wir sehen hier eine klare Weiterentwicklung, der Glaube an die eigene Fähigkeit in der Crunch-Time, die Dinger zu reißen. Und das stimmt mich sehr positiv. Ich weiß nicht, ob es hier dann wieder für eine Medaille oder für ein Halbfinale reicht, aber ich sehe da eine Entwicklung.
Absolut, das können wir anknüpfen von das vorhin Gesagte, dass sie halt wirklich dann in der zweiten Halbzeit die Nerven behalten, auch wirklich in Situationen, wo man denkt, boah, jetzt wird's aber richtig kritisch und dann aber wirklich den Kopf aus der Schlinge ziehen und sich dann auch behaupten, ja, diese Entwicklung ist da, wer weiß, vielleicht ist da wirklich so ein Schlüsselerlebnis halt in Paris, hat's das gegeben, indem man halt hier dieses Viertelfinale, dieses sensationell gegen Frankreich dann noch gedreht hat, womit ja nun wirklich, also 12 Sekunden vor Schluss mit 2 gegen Frankreich hinten zu liegen, ja, da haben wir, glaube ich, Weihnachten, Neujahr und Ostern an einem Tag gehabt. Das passiert ja auch kein zweites Mal, ehrlich gesagt, im Handballerleben. Aber trotzdem, dass man dann merkt, irgendwie, ja, wir können Dinge auch erzwingen. Wir müssen sie uns erarbeiten, nicht einfach immer nur erspielen. Sie haben die spielerische Qualität, um solche Partien wie heute mit 5, 6, 7, 8 Toren locker nach Hause zu fahren. Aber sie zeigen jetzt halt eben auch, es kann auch mal schlecht laufen. Wir sind noch nicht richtig in Tritt. Warum auch immer, einzelne Leute, die dann eben vielleicht noch ihre Form suchen oder den Abschluss nicht finden irgendwie, weil man hört hier häufig irgendwie, ja, wir haben die Tore nicht gemacht, wir haben sie uns aber rausgespielt. Ja, Gratulation, das gehört zu einem Spiel dazu. Und ja, man muss halt die Effizienz definitiv hochschrauben, dann hat man auch keinerlei Sorgen in so einem Spiel. Aber dass es jetzt zweimal relativ eng war über weite Strecken der Partien, lag ja jetzt einfach nicht immer nur daran, dass es eben halt vorne die Tore nicht gegeben hat. Aber, wie du schon richtig sagtest, diese Entwicklung ist da. Es geht wirklich dahin, dass man auf sich vertraut und auch vertrauen kann und dass man weiß, so, wir biegen das Ding noch.
Ich weiß nicht, ob du da noch daneben standest, aber als Johannes Goller dann nochmal über Rinas Uschins gesprochen hat, dass der so viel Verantwortung übernimmt, da hat er dann gesagt, dass sie ihn manchmal natürlich auch ein bisschen bremsen müssen und er natürlich trotz des jungen Alters und seiner tollen Form auch noch lernen muss zu verstehen, dass er nicht alles alleine regeln kann. Das ist nicht sein Anspruch, weil er ist kein Ego-Shooter, um Gottes Willen. Er will natürlich einfach nur mit der Mannschaft erfolgreich sein. Aber ich habe auch das Gefühl, dass die untereinander sehr gut miteinander reden, dass die wissen, was ihnen fehlt, wo sie sich noch verbessern können. Ich habe einfach ja so ein positives Gefühl. Ich kann es gar nicht richtig erklären, dass diese Mannschaft vermittelt seit ja dem Ende der Europameisterschaft mehr oder weniger, weil sie da gemerkt haben, oh, wir haben weniger als die Hälfte der Spiele gewonnen, wir waren 2-mal im Finale, hatten am Finalwochenende aber keine Chance und das finde ich super.
Ja, erstaunlich ist das ja auch irgendwo, ne? Und also grundsätzlich positiv ist ja erstmal dann bei Renas Uschins, dass er vorangehen möchte, trotz seiner gerade mal 22 Jahre, ne? Also die Entdeckung der Olympischen Spiele im Grunde genommen, ein herausragendes Talent auf seiner Position, der alle Anlagen hat, wirklich ein ganz großer zu werden, so. Und dass er die Mannschaft in der Phase, in der es nicht so gut läuft, dass er da vorangehen möchte, Verantwortung übernimmt in Würfen, finde ich erstmal grundsätzlich gut. Es waren natürlich keine zufriedenen stellenden Quoten, auch schon ehrlich gesagt, trotz der, es waren 10 Tore gegen Polen, auch gegen die Polen war die Quote, ich glaube 7 oder 8 Fehlwürfe, das war schon relativ viel dann ehrlich gesagt.
Ich glaube, es waren 10 von 17. Ich schaue jetzt nochmal auf die Quote von heute, weil er hat ja auch wieder einige Tore gemacht und sehr gut gefallen. Hat mir da in der Endphase auch einen Tempo-Gegenstoß, wo der Schweizer an ihm dran ist und trotzdem zieht er eiskalt durch. Und am Ende macht er dann auch die Bude. Das war super. So, jetzt gucke ich mal, wo ich ihn finde auf der Liste. Es ist nämlich hier mit meinen Augen nicht so sonderlich gut bestellt. 6 von 13. Ja, das ist auch keine Renas Uschins-Quote.
Nee, absolut nicht. Und Johannes Goller dann sagte, er muss jetzt auch nicht das Gefühl haben, in jedem Spiel 10, 12 Hütten zu machen. Da muss man dann auch mal sagen, pass mal auf, hier sind noch ein paar Leute neben dir und du brauchst nicht 80% der Würfe zu nehmen. Aber gut, in guten Spielen läuft es dann halt, dann zieht er seine 10 Hütten. Das ist in Ordnung, aber wenn er dann merkt irgendwie, oh, heute fehlt mir die letzte Präzision, dann muss er eben auch erkennen, jetzt lasse ich mal anderen den Vortritt. Aber nochmal, grundsätzlich glaube ich, dass sie aber auch sehr gut damit umgehen können. Also wenn jetzt Renas Uschins gesagt bekommt, pass mal auf, den nächsten nimmst du vielleicht besser nicht, dann glaube ich auch, dass er da jetzt nicht irgendwie wie mit beleidigte Leberwurst spielen wird und sagt, ja nee, ich will ihn aber nehmen. Also das ist das vielleicht tatsächlich, was du auch gerade sagtest, irgendwie, dass sich das positiv stimmt. Ich glaube schon, dass irgendwie diese Teamchemie da einfach überragend gut ist in dieser Truppe, dass die alle Bock haben aufeinander und aufs Spiel. Und das kann natürlich dann, wie man es aber auch in Paris gesehen hat, dann Berge versetzen, gar keine Frage. Aber das Turnier hat noch einige Hürden zu bieten, wobei, jetzt sprechen wir mal über die Hauptrunde vielleicht, da wissen wir, dass es gegen die Dänen gehen wird, also gegen die haben sie ja nicht so gute Erinnerungen in letzter Zeit. Das ist aber auch ehrlich gesagt der einzige richtige Knaller, bevor es in ein K.O.-Spiel gehen wird.
Und da sieht das ja auch in den Gruppen in Oslo sehr interessant aus. Gefühlt schlägt da gerade jeder jeden. Und ich gehe ganz schwer davon aus, dass es ein sehr offenes Viertelfinale sein wird, dass Deutschland gewinnen und verlieren kann. Ich kann mir nicht vorstellen, auch wenn die Italiener uns begeistern, dass die eine Chance haben, weil die haben einfach nicht diese Tiefe im Kader. Und wer auch immer von Tunesien und Algerien weiterkommt, auch die werden am Ende gegen die deutsche Mannschaft verlieren. Also ja gut, wir haben ja noch ein Vorrundenspiel, also erstmal abwarten. Die Tschechen haben 2x unter 20 Toren kassiert, sie haben aber auch 2x unter 20 geworfen. Also ich gehe dann schon davon aus, dass Deutschland das Spiel gewinnen wird. So, jetzt müssen wir mal kurz erklären, als ich dich heute Nachmittag für diese Aufnahme verpflichtet habe, hast du zu mir gesagt, ich habe doch gar keine Ahnung vom Handball. Jetzt haben wir ja über eine Viertelstunde miteinander geplaudert, ich finde, es war ganz in Ordnung.
Das ist nett von dir, um jetzt mal mit Heinz Erhard zu sprechen aus Willi wird schon richten. Ich hoffe, dass ich kreisab keine Schande gemacht habe.
Nein, hast du auf gar keinen Fall. Ich möchte mich herzlich bei dir bedanken. Ich finde, dass es sehr unterhaltsam war und ja, wir auf einige interessante und spannende Aspekte dieser Begegnung eingegangen sind und wie die deutsche Mannschaft sich auch entwickelt hat und dann über einzelne Spieler zu sprechen. Diese Partie hat halt auch viel hergegeben, das können wir, glaube ich, sagen. Und viel her gibt natürlich auch Social Media bei Kreisab. Schaut gerne vorbei bei Facebook, Twitter, YouTube und Instagram. Schaut auch gerne in die Shownotes, da findet ihr einen Link zu PayPal, falls ihr Kreisab unterstützen möchtet. Oder schaut vorbei auf patreon.com/kreisab. Morgen gibt's natürlich die nächste Sendung, das ist doch ganz logisch. Und bis dahin sage ich Tschüss und danke für eure Zeit. Das war's. Ciao.